Die erfahrensten Mitarbeiter gehen gerade in Rente. Mit all dem Wissen, das in keiner Arbeitsanweisung steckt. Der Nachwuchs ist bestenfalls schon eingestellt, aber noch lange nicht auf dem Level der ausscheidenden Generation. Das ist eine Rechnung, die gerade in vielen Fabriken aufgemacht wird. Und die spannende Nachricht ist, dass es für dieses Problem schon eine Antwort gibt, die über 80 Jahre alt ist. Die Rede ist von Training Within Industry, kurz TWI. Ein Programm aus dem Zweiten Weltkrieg, das auch nach Japan exportiert wurde und das Toyota-Produktionssystem mitgeprägt hat. Es ist auch Teil der Meisterausbildung in Deutschland. Viele von uns kennen es also, nur haben wir vielleicht ein bisschen vergessen, warum es funktioniert. Mein Gast heute dazu ist Götz Müller. Er beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Training Within Industry und ist selbst Podcaster bei Kaizen2Go. Mit ihm spreche ich über Folgendes. Was Führungskräfte am Shopfloor wirklich brauchen und warum sich das im Grunde seit 80 Jahren nicht geändert hat, wie die Vier-Stufen-Methode funktioniert, was eine gute Arbeitsanweisung ausmacht und worauf Götz als erstes bei Arbeitsanweisungen schaut und warum das Warum wichtiger ist als das Was und das Wie. Am Ende gibt es noch einen Tipp, den du morgen früh umsetzen kannst, ganz ohne Projekt, Budget und Freigabe. Also Kopfhörer auf und los geht's.
Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann.
Götz, herzlich willkommen im Podcast Factory 21.
Ja, danke für die Einladung.
Zum zweiten Mal. Das letzte Mal haben wir gesagt, geht Lean immer, so nach dem Motto, was mache ich eigentlich, wenn wir außerhalb unserer Produktion befinden. Heute aber wollen wir mal über das Thema Training Within Industries sprechen. Also sprich, wie kann ich eigentlich Führungskräfteentwicklung betreiben? Vielleicht ganz kurz, Götz, hol uns doch mal ab. Wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und warum sagst du, es ist eigentlich schon ein unterschätztes Thema in den Fabriken oder allgemein in der Industrie Stand heute?
Wie kam es dazu? Das ist schon deutlich über 10 Jahre her. Wie manche Dinge im Leben oder vielleicht auch viele Dinge im Leben war es grundsätzlich ein Zufall, dass es mir begegnet ist. Ich kann es vorher überhaupt nicht, obwohl das Thema über 80 Jahre alt ist und meiner Ansicht nach ein Grundelement dessen ist, was dann später in Japan bei Toyota das Produktionssystem geworden ist. Warum ist es unterschätzt? Gute Frage. Wenn man sich ein bisschen die Historie anschaut, wie es entstanden ist, dann glaube ich, wird ein Stück weit deutlich, warum man sich damit beschäftigen sollte. Jetzt weiß ich nicht, wie tief ich da, ich könnte da möglicherweise Stunden drüber erzählen, wie tief ich da jetzt einsteigen soll.
Fang doch mal damit an. Training within Industry ist schon was ich jetzt eher aus der Toyota-Produktionssystem-Thematik kenne. Ich habe jetzt aber gelernt, es kommt eigentlich gar nicht von Toyota, sondern es hat schon viel früher angefangen. Vielleicht kannst du ganz kurz darauf eingehen, wie das entstanden ist und dann sprechen wir mal drüber, wie es damals war und vielleicht, was heute die Anforderungen sind.
Ja, entstanden ist in den frühen 40ern in den USA, also nichts so von wegen, ist derb ausgedrückt, japanischer Scheiß funktioniert bei uns nicht, sondern es ist in den USA entstanden, in den frühen 40ern, und wenn man jetzt ein bisschen in die Geschichte reinguckt, ist klar, was da passiert ist damals. Es war der Zweite Weltkrieg und die Amerikaner hatten ein ganz, ganz großes Problem, dass halt die meisten ihrer Jungs, ein bisschen flapsig ausgedrückt, in Asien und Europa mit der Flinte unterwegs waren. Also sprich, Krieg geführt haben. Und jetzt mussten halt 3 Bevölkerungsgruppen plötzlich in die Industriehallen rein und dort produzieren, eben durchaus auch Rüstungsgüter, die davon keine Ahnung hatten. Das waren durchaus noch Langzeitarbeitslose aus der großen Depression, gab es da durchaus noch. Es waren landwirtschaftliche Arbeitskräfte und es waren Frauen. Und wie gesagt, kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, aber die hatten damals keine Ahnung. Die hatten noch nie eine Fabrikhalle von innen gesehen. Und jetzt mussten Führungskräfte, die jetzt halt nicht im Feld draußen unterwegs waren, etwas ältere, die Dinge im Schlaf konnten, die mussten jetzt anderen was beibringen, was sie eben im Schlaf können. Und das kann durchaus eine Herausforderung sein. Also dieses, was tue ich eigentlich, wenn ich auch nur ein Loch bohre irgendwie oder wenn ich da eine Niete setze. Und dann eben speziell, und das ist, finde ich, das, was das zentrale Element ist, Training with Industry, die Job Instructions, also die Arbeitsunterweisung, wo ich persönlich der Meinung bin, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, warum tue ich das? Ich Fehler vermeide, weil ich mich nicht verletze im Extremfall, also das Thema Sicherheit. Und sich das bewusst zu machen, eben vor allen Dingen, wenn ich mich auf der Ebene der unbewussten Kompetenz bewege, wo ich halt mit viel Erfahrung dann einerseits zum Glück hinkomme, aber es dann ein Stück weit eine Form von Fluch ist, wenn ich jemand anders erklären soll, was ich jetzt da mache.
Also zu vermitteln, was der Hintergrund von der jeweiligen Tätigkeit oder der Art, wie man es ausführt, verstehe ich. Jetzt würde ich ja sagen, so mal auf hoher Flugebene, ich meine, ungelernte Leute in der Fabrik anlernen, das haben wir ja heute genau noch so, oder in vielen Fabriken genau so. Was ist denn heute anders als vor 80 Jahren?
Ich glaube, es ist gar nicht so viel anders. Manchmal tappen wir vielleicht in die Falle der Digitalisierung, was man früher nicht machen konnten, dass man mal irgendwie ein Video dreht oder so. Und da gibt es ein nettes Beispiel. Da hat dann halt jemand gesagt, guck mal, was der da macht. Das ist eben so vielleicht die Situation vor 50, 80 Jahren gewesen. Mach es nach. So, Vorbild. Ist ja durchaus ein akzeptabler Gedanke. Und da ging es um CDs überprüfen, ob da innen am Rand der Eindruck, der Lasereindruck oder manchmal auch Siebdruck, ob der sauber ist. Und wenn du das von außen betrachtest, dann packt da jemand so mit der Hand einen Stapel CDs und lässt die wie so ein bisschen Karten, lässt die langsam wieder auf den Tisch fallen. Was man natürlich nicht sehen kann, ist, wo die Person hinguckt. Und die Unterweisung hat in diesem Beispiel so ausgesehen, ja, guck mal, wie der das macht und macht es genauso.
Und wenn ich dann den Sinn nicht verstehe, dann kann ich mir gut vorstellen, dann schmeiße ich die CDs rum und mache keine Qualitätskontrolle. Ja.
Genau, das heißt, das ist so ein bisschen wie ein Kartenspiel gewesen. Wunderbar, aber Qualitätskontrolle hat da überhaupt keine stattgefunden.
Aha, interessant.
Oder ein anderes Beispiel, das habe ich aus dem eigenen Erleben. Ich habe das Unterweisungstraining, also Job Instruction Training, habe ich mal bei einem Stuckateur gemacht. Weil im Handwerk haben wir auch eine der großen Herausforderungen, so der typische Kapo, der typische Teamleiter, der vielleicht so eine Handvoll oder zwei Handvoll Mitarbeiter hat, wozu durchaus auch Auszubildende gehören, der hat keine Meisterausbildung. Das ist einfach nur ein erfahrener Geselle. Seit 15 oder noch mehr Jahren. Und da ich schon mal das Glück hatte, vor vielen Jahren, hat mir mal gezeigt, wie man Putz aufzieht an der Wand, haben wir das als erste Übung gemacht. Und wir hatten wirklich Auszubildende dabei im ersten Lehrjahr, das war damals so November. Das heißt, die waren zwei Monate in der Firma. Und jetzt ging es darum, und der erste Schritt bei Job Instruction ist bewusst so angelegt, dass es halt nicht funktioniert. Jetzt sollte einer dieser Gesellen, dieser Teamleiter, sollte dem Auszubildenden zeigen, wie man Putz aufzieht. Das ist in Anführungszeichen relativ leicht. Du hast in der rechten Hand die Traufel, also so ein bisschen nicht ganz DIN A4-Blatt großes Blech mit einem Griff unten. In der linken Hand hast du die Kelle und haust dir da zwei Klackse Putz auf die Traufel und ziehst es an der Wand hoch. So, das sieht erstmal relativ einfach aus. Wenn du aber zum Beispiel nicht im richtigen Winkel und im richtigen Druck über die Wand ziehst, dann fällt 80% des Putzes auf den Boden. Und genau so war das da. Der Teamleiter haut sich selber zweimal den Putz drauf, macht es zwei, dreimal, drückt dann dem Auszubildenden die zwei Werkzeuge in die Hand und sagt, mach mal. Und dann eben 80% vom Putz ist auf den Boden gelegen. Ich höre ihn schon schnaufen. So wie, mach's halt so, wie ich es gemacht habe. Was er ihm aber halt nicht gezeigt hat, wie ich die Traufel halte. Die hat so einen L-förmigen Griff. Typischerweise, wenn wir jetzt ein Video hätten, könnte ich, wäre es natürlich deutlicher. Und ich greife es in dem Knick von dem L. Und dadurch habe ich einen viel stabileren Griff, wie wenn ich das im Vergleich dazu, ich sage mal, wie ein Maß Bier halte. Da kann ich das nämlich drehen. Und damit kriege ich nicht den richtigen Druck auf die Wand. Und es ist eben auch wichtig, nicht zu flach, nicht zu steil. Wenn ich es zu flach mache, ist nicht genug Druck. Wenn ich es zu steil mache, kratze ich vielleicht zu viel wieder runter. Und da reden wir über ein paar Millimeter. Und wenn ich jetzt 4 mm Putz drauf habe oder wenn ich 5 mm Putz drauf mache, dann sind es halt geschwind 25% mehr. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass der Materialeinsatz beim Verputzen plötzlich 25% höher ist, dann merke ich das durchaus auf der Baustellenrechnung.
Ich finde ja dein Beispiel insofern sehr cool, weil du ja gerade anhand vom Handwerk erklärt hast, wie eine Training within Industry funktioniert oder warum es vielleicht auch manchmal nicht funktioniert. Und vieles im Lean geht ja eigentlich gerade um die Handwerkskunst und damit was beim ersten Versuch auf Anhieb gelingt. Also ich finde das ein sehr eindrückliches Beispiel, was du gerade gesagt hast.
Ja, und das Spannende ist eben auch, das wissen viele gar nicht. Das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht. Ich habe mich dann da ziemlich tief reingegraben, auch in die Historie. Die deutsche Meisterausbildung, die Vier-Stufen-Methode der Unterweisung, basiert auf den Job Instructions.
Mhm. Die hat mir neulich mein Vater erklärt. Das war total interessant. Er hat ein Miethaus und da gibt es so ein elektrischer Chip, so ein RFID-Tag als Schließsystem. Und dann musst du quasi allen Leuten erklären, wie jetzt dieser Chip funktioniert. Und da waren halt auch ein paar ältere Semester dabei. Und dann hat er ganz stolz mir erzählt, er hat die alle mit der Vier-Stufen-Methode geschult. Und ich kannte den Begriff aber nicht. Dann hat er es mir erklärt. Dann dachte ich, ja, macht total Sinn. Hat er gesagt, hat er in der Meisterausbildung gelernt.
Ja, und es geht auf die Job-Instructions zurück. Das finde ich persönlich eben das Spannende. Und jetzt kann man nicht sagen, dass die deutsche Meisterausbildung irgendwie überholt ist. Obwohl sie eben durchaus 80 Jahre alt ist in der Form. Und deshalb glaube ich, sind da viele, viele Dinge immer noch wertvoll. Ich habe vorhin ja so ein bisschen das Beispiel gebracht. Heute tendiert man vielleicht dazu, ja, dann drehe ich da kurz ein Video. Ich sage irgendwas dazu, aber ich beschäftige mich nicht intensiv genug. Eben speziell mit dem, es geht um das, wie mache ich es, das, was mache ich und vor allen Dingen eben auch das, warum. Und da muss ich wirklich, und das ist dann die große Herausforderung, wenn ich mich eben schon auf der unbewussten Kompetenzebene bewege, da muss ich jetzt wieder runter. Und das kriege ich nicht hin, so geschwind übers Knie gebrochen. Also für so einen einfachen Schritt, wie ich es vorhin genannt habe, Putz aufziehen oder der Klassiker, da findet man ja auch Videos, kann ich dir auch einen Link dazu schicken, T-Shirt falten. T-Shirt falten auf eine spezielle Art und Weise. Das T-Shirt ist in 5-6 Sekunden gefaltet. Ich brauche aber durchaus 10 Minuten, das jemand zu erklären, sodass der das nächste Woche oder am nächsten Tag auch noch kann. Dass der es wirklich verinnerlicht hat. Und jetzt, das ist dann durchaus auch eine gewisse Herausforderung, dieses Vielfache an Zeit, aber ich bin halt hinterher sicher, dass die Person es verstanden hat.
Also klassisch wie bei einem guten Projekt, wenn ich am Anfang mehr ausbilde, dann spare ich mir langfristig Zeit. Jetzt haben wir so mehrere Begriffe in den Raum geworfen. Du hast jetzt mehrfach gesagt, unbewusste Kompetenz. Vielleicht kannst du das einmal erklären und ich glaube, da müssen wir einmal zumindest kurz umreißen, was die Vier-Stufen-Methode genau ist.
Ja, also das mag jetzt Zufall sein oder nicht. Also es gibt die sogenannten vier Stufen, die vier Kompetenzstufen. Das fängt damit an, die unbewusste Inkompetenz. Da nenne ich immer, das ist das, der Säugling, der im Kinderwagen liegt, der hat keine Ahnung vom Fahrradfahren. Der weiß nicht, dass es Fahrradfahren gibt. Der weiß also auch nicht, dass er es nicht kann. Und dann ist er so 2-3 Jahre alt, das heißt, das mit dem Laufen funktioniert schon und da sieht er vielleicht den großen Bruder oder den Jungen vom Nachbar mit 7-8 Jahren, wie der Teufel die Straße runterfahren und vielleicht hat er es auch schon mal probiert, ist runtergefallen. Jetzt ist er auf der Stufe der bewussten Inkompetenz. Er weiß, es gibt Fahrradfahren, aber ich kann es noch nicht. 4, 5 Jahren mit Vater, Mutters Hand im Nacken oder Stützrädchen bewege ich mich jetzt langsam auf der Ebene der bewussten Kompetenz. Ich muss noch drüber nachdenken, wie stelle ich die Pedale ein, ziehe ich jetzt die Bremse an, wie mache ich das mit dem Lenker und wie komme ich dann rauf ins Fahrrad. Das heißt, Fahrradfahren funktioniert, aber ich muss über jeden Handgriff bewusst nachdenken. Wenn ich mal einen auslasse, merke ich es ziemlich schnell. Und dann irgendwann, vielleicht so ein paar Jahre später, manchmal auch bloß Monate später, das ist dann, wenn den Eltern die Haare, speziell den Vätern, muss mich bloß angucken, die Haare ausfallen, wenn er wie der Teufel die Straße runterfährt. Dann, ich denke, das geht uns eben als jetzt Erwachsenen, die Fahrrad fahren können, genauso. Wir sehen irgendwo ein Fahrrad. Wir schnappen uns den Lenker, wir denken jetzt nicht drüber nach, muss ich da jetzt die Bremse ziehen, was mache ich mit den Pedalen, sondern wir nehmen halt das Fahrrad und wir fahren los. Und jetzt aber jemand zu erklären, wie funktioniert Fahrradfahren, da kann ich mir jetzt ein Video drüber drehen, vielleicht funktioniert es, vielleicht lernt dann jemand aus seinen Fehlern das Fahrradfahren, dann ist aber nicht das Video das eigentliche Medium, sondern sind es die Fahrrad, sondern sind es die Fehler. Ob er jetzt deshalb ein guter Fahrradfahrer wird, ist die andere Frage. Ich glaube eben, man muss sich, um jemand anders was zu erklären, muss man wieder auf die bewusste Ebene runterkommen. Und da wird dann eben die unbewusste Kompetenz ein Stück weit zum Fluch, weil das nicht so einfach ist.
Weil für dich halt klar ist, warum das, dass es funktioniert, aber du nicht dran denkst, warum du das machst. Ja.
Weil ich das schon lange hinter mir gelassen habe. Das will ich, dieses Niveau will ich eigentlich erreichen, aber um jemand anders es zu erklären, bin ich möglicherweise im Extremfall überfordert.
Verstehe. Jetzt haben wir die 4-Stufen-Methode und ich glaube, das war sehr eindrücklich mit dem Fahrradfahren. Das kann man, glaube ich, dann ganz gut adaptieren auf ganz viele Situationen in der Fabrik. Was zählt denn sonst noch zu Training Within Industry? Also ist die 4-Stufen-Methode so das zentrale Element oder würdest du sagen, nee, da gibt es links, rechts auch noch Dinge, die hilfreich sind?
Ja, also die 4-Stufen-Methode, das Job Instruction Training, ist das zentrale Element. Und um vielleicht auch da nochmal den Zuhörern so ein bisschen eine Größenordnung mitzugeben, in den 40ern haben 1 Million Menschen an diesem Training, an diesem Unterweisungstraining teilgenommen.
Verrückt, ja.
Das muss man sich mal klar machen. Also das ist eine richtig, richtig große Nummer gewesen. Die Trainingsunterlagen sind sehr, sehr, sehr weit ausgefeilt, da kann man sich vorstellen, bei 100.000, also immer typischerweise so in Gruppen von 10 Personen, das heißt 100.000 Trainings wurden da durchgeführt. Aber es gibt durchaus noch 2 andere Elemente, nämlich das Job Relations Training, also gute Arbeitsbeziehungen schaffen. Da mag dann durchaus auch der Aspekt mit reingekommen sein, dass halt plötzlich Frauen mit in den Werkshallen waren. Und vielleicht jetzt da so Männer untereinander, vielleicht haben wir ein bisschen einen griffigeren Umgang miteinander. Jetzt sollte ich das halt nicht auf andere Menschen so ausdehnen. Also da ging es eben im Kern darum, gute Arbeitsbeziehungen zu schaffen. Und auch da waren es durchaus noch 500.000 Menschen, die daran teilgenommen haben. Und dann das dritte Element, die Job Methods, das Job Methods Training. Da könnte man jetzt sagen, was steckt dahinter? Da war das I leider schon weg, nämlich für Instruction bzw. für Improvements. Deshalb haben sie es halt Methods genannt. Da ging es also darum, wie schaffe ich Verbesserungen? Da mache ich durchaus auch, das ist ein zentrales Element bei den Job Instructions, Arbeitsaufschlüsselungen. Wobei ich mich dort um den reinen Wertschöpfungsanteil konzentriere bei den Job Methods. Da weite ich den Horizont. Da gucke ich mir eben auch an, wo sind nicht wertschöpfende Elemente dabei, die man aber halt tun muss, weil das Material halt nicht von ganz alleine an die Werkbank kommt zum Beispiel. Wie kann ich also dort verbessern? Und da stelle ich mir dann vergleichbare Fragen, aber steige noch tiefer in Details ein.
Ich glaube, es wäre jetzt mal ganz interessant, wenn du heute in eine Fabrik reinkommst oder dir einen Prozess anschaust und dir jemand seine Arbeitsanweisung vorstellt. Auf was achtest du dann, um so ein bisschen Gespür zu kriegen, auf was von einem Level die ist? Also vielleicht einfach ausgedrückt, was macht aus deiner Sicht eine gute Arbeitsanweisung oder eine Job-Instruction dann aus?
Es sind aus meiner Sicht sind es zwei Elemente. Zum einen nicht zu viel zu schreiben, also einen nicht zu langen Vorgang ihn dann lieber zerlegen in mehrere kleine Teile, weil ich habe es ja vorhin mit dem T-Shirt-Beispiel gebracht, für einen 5, 6, 7 Sekunden Vorgang 10 Minuten aufzubringen, jetzt kann man sich sehr leicht vorstellen, wenn ich das für einen Minuten Vorgang, wenn ich jetzt irgendein Drehteil oder sowas mache, dann ist eine Minute schnell. Also wenn ich was von Hand mache, jetzt mit dem Automaten, dann ist eine Minute schnell ins Land und dann würde ich unter Umständen eine halbe Stunde da jemand in Anführungszeichen zutexten. Und zwar jetzt nicht, also es ist nicht ein reines Erklären, sondern er macht dann schon auch eben in der Vier-Stufen-Methode vormachen und nachmachen lassen. Und das insgesamt, ich mache dreimal vor, die Person macht dreimal nach. Und wenn das jedes Mal eine Minute ist und sie muss mir dabei ja sagen, eben zum Beispiel auch, weil ich es vorher gesagt habe, was wird gemacht, wie wird es gemacht und warum wird es so gemacht. Und jetzt kannst du dir, glaube ich, ziemlich einfach vorstellen, wenn dieser Vorgang eine Minute lang ist, dann würde ich jemanden überfordern. Also dieses, es darf nicht zu viel sein in der einzelnen Anweisung, das ist ein wichtiges Element, da drauf zu gucken. Und dann das, was ich vorhin schon gesagt habe, steht da auch das Warum. Mhm. Weil dieses Warum, wenn ich das kommuniziere und wenn ich das dann eben auch abhole und daran erkenne, dass die unterwiesene Person es verstanden hat, weil sie es sich halt gemerkt hat, weil ich sie ihr gesagt habe, dann merke ich halt, dass es angekommen ist, wenn die Person das wiederholen kann. Einfach verbal wiederholen können im vierten Durchgang. Warum?
Verstehe, ich glaube, das ist sehr eindrücklich. Was mir in der Praxis oft hilft, oder wenn ich mir jetzt gerade so Produktionsprozesse anschaue, die eher sehr variantenreich sind, also angenommen, du hast ein Produkt, was eine unglaublich große Variantenanzahl gibt, da ist ja so die Arbeitsanweisung das eine, also wie trainiere ich jemand Neues oder jemand, der jetzt frisch in den Bereich reinkommt, auf die Besonderheiten, auf die Art, wie die Wertschöpfung passieren muss. Und dann gibt es aber so ja den Punkt, was muss ich denn als eingelernter oder als erfahrener Mitarbeiter trotzdem auf dem Zettel haben? Ich bin dann Freund von sogenannten Q-Gates, also dass du dir dann überlegst, okay, was muss auch ein erfahrener Mitarbeiter kennen, wissen, sehen, keine Ahnung, Farbe zum Beispiel, typisch, Konfigurationsart und so weiter. Wie ist da so deiner Erfahrung nach der Zusammenspiel aus dem, ich sag mal so detaillierte Work Instruction, die eher für den Einlernprozess benutzt wird und zu dem, ich sag mal, produktionsbegleitenden, vielleicht eine Art Dokumentation, Q-Gate-Prozess-Verknüpfung. Also wie handhabst du sowas in der Praxis? Weil ich glaube, es braucht ja irgendwie beides. Du musst auf der einen Seite neue Mitarbeiter schulen können und auf der anderen Seite musst du sicherstellen, dass gerade wenn es variantenreich ist, dann wird es ja nun mal sehr, sehr schnell, sehr, sehr komplex, dass ich dann aber wirklich die wichtigen Sachen auf dem Zettel habe.
Ja, indem ich mir eben in der Arbeitsaufschlüsselung am Anfang klar mache, was sind die wertschöpfenden, verändernden Schritte. Die anderen Dinge sind auch notwendig. Das Material muss halt irgendwo an den Arbeitsplatz kommen oder ich greife halt nach irgendwas. Aber es ist jetzt für die Qualität nicht entscheidend. Das sind dann die Elemente, die ich mir bei den Job Methods anschaue. Aber für die Qualität ist jetzt nicht entscheidend. Und da ist eben diese abgegriffene Aussage, weniger ist mehr. Und wenn ich es zum Beispiel eben, man nimmt da ein relativ einfaches Formular, drei Spalten, was, wie, warum. Und wenn zwei Seiten voll sind, dann weiß ich, jetzt ist es gut. Mhm. Also dieses auf den Punkt bringen, dieses Reduzieren, ist ein wichtiges Element. Und das ist dann manchmal in meinem Erleben so ein bisschen das Zuschütten. Alles, was ich im Kopf habe, alles, was ich weiß, irgendwie aufs Papier bringen Und ich überfordere unter Umständen, überfordere eben die Person, die das dann aufnehmen soll, die das dann verdauen soll. Und da glaube ich eben auch, Stichwort Variantenvielfalt, bei vielen Dingen ist die Farbe, um jetzt mal irgendwas ganz Einfaches zu nehmen, ist die Farbe wahrscheinlich irrelevant. Oder es ist wahrscheinlich irrelevant, ob der Durchmesser jetzt 6 mm oder 8 mm ist. Aber wie ich diesen Durchmesser erreiche, das ist halt das Relevante.
Okay, dann habe ich jetzt verstanden, was in der Work Instruction stehen muss. Bei mir ging es dann darum, so in der Produktionsbegleitung wäre dann tatsächlich die Farbe interessant oder relevant, weil da muss ich ja sicherstellen, dass ich die richtige Variante nehme. Und das kann ich ja eigentlich nicht lernen. Das muss ich mit dem Auftrag kriegen. Aber ich glaube, so wird das absolut ein rundes Bild. Es gibt ja die Unterteilung, ich weiß nicht, ob du dir die auch häufiger begegnet. Es gibt ja manche, die sagen, es gibt auf der einen Seite Engineering-Standards, also quasi alles, was so qualitätsseitig, ich sag mal, aus Produktspezifikationssicht, vielleicht auch Konstruktion oder qualitätsseitig vorgegeben ist. Und dann gibt es aber die Variante, okay, was sind so beste Kniffe, Best Practices in der Umsetzung, damit ich effizient bin, damit ich schnell bin. Ich würde sagen, so der klassische Handwerker, um bei deinem Putzbeispiel von vorher zu bleiben, das ist ja irgendwie beides. Auf der einen Seite habe ich eine klare Qualitätsvorgabe, die muss genau sein, die darf nicht zu dick sein, und auf der anderen Seite muss ich genau wissen, wie muss ich es halten, was für ein Winkel, also was für Anwendungsstandards habe ich. Und das wird ja oft als Gemba-Standards bezeichnet. Also sprich, diese Lessons learned, Erkenntnisse von erfahrenen Mitarbeitern, wie ich Dinge eben so umsetzen kann, dass sie möglichst auf Anhieb erfolgreich sind und dass ich sehr effizient unterwegs bin. Was ist also deine Erfahrung? Was für ein Detaillierungsgrad oder welchen Schwerpunkt setze ich in der Work Instruction? Muss ich da beides reinbringen? Und wenn ja, wie oft muss ich das dann aktualisieren? Weil das ist ja dann oft auch manchmal ein regulatorisches Thema. Also das wäre jetzt so typische Fragestellung, die mir wahrscheinlich begegnen würde, wenn ich so eine Diskussion am Shopfloor führen würde.
Es ist beides. Ich stelle mir die Frage eben, was macht die Arbeit leicht? Was schafft Qualität? Was macht es schnell? Eine Handhaltung auch manchmal bloß. Was sind Sicherheitsthemen? Also es ist eine Form von Checkliste, aber jetzt nicht lang. Es sind ein paar Stichworte, die im Kopf des Formulars selber schon drinstehen, um so ein bisschen Trigger zu setzen, über was denke ich nach, wenn ich so eine Arbeitsaufschlüsselung mache. Auch auf deine vorige Frage nochmal zurückzukommen. Ich frage dann einfach auch immer, wer hat denn dieses Ding geschrieben? Und wenn dann die Aussage kommt, ja, das hat unsere Qualitätssicherung gemacht, nichts gegen die Qualitätssicherung, aber in der Regel haben sie diesen Vorgang jetzt selber durchgeführt. Egal,
absolut,
was es ist.
Ja.
Egal, was es ist. Und wenn ich dann eben die Aussage bekomme, ja, das hat die Qualitätssicherung gemacht, oder um jetzt jemand anders auch nochmal ein bisschen gegen das Bein zu treten, das hat unsere Arbeitsvorbereitung gemacht, dann bin ich schon skeptisch und dann gucke ich genauer hin. Weil dann die Gefahr einfach groß ist, dass jemand was aus dieser, und da ich jetzt selber Ingenieur bin, traue ich mir das, aus dieser reinen Ingenieursbrille, vielleicht aus dieser reinen Konstrukteursbrille da drauf geschaut, aber eben nicht drauf geschaut, wie tue ich denn das wirklich?
Mhm. Das wäre jetzt genauso der Gemba-Element, und bin ich voll bei dir, das ist, glaube ich, das, was oft, oder Gemba-Standard-Element, um es richtig auszudrücken, weil ich glaube, das ist genau das, was oft zu kurz kommt und dann vielleicht auch dafür sorgt, dass so eine Arbeitsanweisung eher so ein bisschen Bürokratie, aufwendiger Nachweisprozess ist und weniger so als ja, zentrales Element, um besser zu werden, einen Standard zu setzen, den man dann auch tatsächlich Anwender zieht.
Ja.
Okay. Ja, cool. Götz, ich glaube, wir können da noch ewig drüber diskutieren, über das Thema Training within Industry. Vielleicht hast du mir zum Abschluss nochmal so ein paar Eindrücke aus deiner Erfahrung. Um wie viel besser werde ich denn, wenn ich das Ganze anwende? Also wie viel mehr kann ich herstellen? Was hat das für eine Produktivitätsauswirkung? Weil wir ja vorhin gesagt haben, das ist irgendwie was ich am Anfang machen muss, was sich aber lohnt, weil sich es langfristig auszahlt. Also gibt es irgendwie Zahlen, die belegen, dass das Ganze für einen Effekt hat?
Ja, da gibt es historische Zahlen aus den 40ern. Da war zum Beispiel das Thema Linsenschleifen. Das kann man nachlesen. Ich möchte jetzt nicht beschwören, dass ich die Zahlen aus dem Kopf raus genau hinkriege. Ein guter Linsenschleifer, die Ausbildung hat in den frühen 40, bevor das Thema angefangen hat, hat 5 Jahre gedauert. Also Linsen, jetzt nicht Brillenlinsen, sondern Linsen für Scheinwerfer. Mhm. Also schon eine etwas größere Nummer. Das haben sie dann, ich bilde mir ein, das war Ende 42, haben sie es auf 5 Monate reduzieren können. Und zum Schluss, 45, waren es noch 5 Wochen.
Okay, krasser Hebel.
Das muss man jetzt mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Und da wurden jetzt nicht, wie man es vielleicht heute macht, irgendwelche hochautomatisierten Werkzeuge oder sonst irgendwas. Man sich war immer noch der gleiche.
Mhm. Aber die Ausbildungszeit, und das gibt ja dann die Flexibilität, waren auf einmal 5 Wochen und nicht mehr 5 Jahre. Okay, sehr eindrücklich. Götz, unsere klassische Abschlussfrage ist immer, jetzt habe ich zugehört, dem Lukas und dem Götz, und ich finde das Thema Training within Industry, finde ich wirklich ein spannendes Thema. Was ist denn so dein Tipp ab morgen in der Fabrik? Auf was sollte ich denn achten oder was sollte ich beherzigen aus deiner Erfahrung, um das Thema voranzubringen?
Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, in welche Richtung deine Frage geht. Wenn ich das Thema einführen möchte oder wenn ich den Bedarf erkennen möchte, dass ich damit ein Thema habe.
Ich glaube, das können beide Dinge sein. Das eine ist, ich bin vielleicht nicht ganz zufrieden mit meinen Arbeitsanweisungen oder ich frage mich, wie gut bin ich denn in dem Bereich Training within Industry Stand heute?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist einfach nur Mittel zum Zweck. So, und ich muss mich halt fragen, wie oft habe ich, und da muss man natürlich ein Stück weit ehrlich zu sich selber sein, wie oft habe ich halt irgendwelche Vorfälle, mangelnde Qualität, Arbeitsunfälle, was auch immer, oder zu lange Verzögerungen, zu lange Laufzeit. Wie oft habe ich das, wo, wenn ich dann ehrlich zu allen Beteiligten bin, inklusive mir selber, wo es halt vielleicht an der Unterweisung liegt? Also sprich, in der Regel ein bisschen anders, ich hole ein bisschen aus noch. Wenn Menschen zur Arbeit gehen, wollen sie im Grunde was Gutes abliefern. So. Und was sie halt auffällt, was sie davon abhält, ist einerseits der Prozess möglicherweise oder eben das Verständnis dafür, für den Prozess. Und das wären dann die zwei Elemente, einmal die Job Instructions. Wissen die Menschen, was sie tun, warum sie so tun sollen? Oder eben dann, wie kann ich es noch besser machen? Das wären dann die Job Methods. Also diese kritische Frage, sich zu stellen, wo bin ich nicht, ein Stück weit auch, wo bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich da erreiche. Mag ja durchaus mal gute Gründe gegeben haben, es so zu tun. Aber die Welt da draußen verändert sich ja. Und dann sollte ich halt mit dem umgehen können. Und dann muss ich anfangen, Dinge anders zu machen.
Super, Götz, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein guter Aufhänger, morgen mal kritisch auf die ganzen Job-Instructions, Arbeitsanweisungen zu gucken und sich dazu ein paar Fragen zu stellen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Götz. Danke, dass du hier warst.
Danke für deine Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.